Podcast. San Pauli
Pop. Sehr schön. Ich habe nämlich heute etwas gelesen, wo ich dachte, das könnte...
Sind wir jetzt schon live?
Ja, selbstverständlich.
Mein Gott, guten Abend.
Das könnte das Thema des Abends werden. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen auf The Atlantic.
Du kannst Englisch lesen?
Ja, tatsächlich. Habe ich mir vorlesen lassen. Und darum ging, in dem Artikel ging es um die fantastischen... Das fantastische Comeback von Disco 2020. Und dass das im Grunde genommen ja gar nicht vorhersehbar war in einer Zeit, in der man sich überhaupt nicht zum körperlichen Zappeln hat treffen können. Und der Autor ist der Popkulturbeauftragte des Magazins The Atlantic und referiert auf so junge Künstler und auch ältere, zum Beispiel Kylie Minogue, die gerade ein neues Album rausgebracht hat, was sehr im Disco-Style ist, Lady Gaga oder auch Doja Cat. Aber sie hat es gibt einen Song oder eine Künstlerin, auf die er ganz besonders abhebt, und das ist Dua Lipa. Die kennst du aber, ne? Jakob, kennst du die?
Ja, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich kenne sie vom Namen nur.
Die ist tatsächlich ja Weltstar. Ich kannte die auch nicht, aber meine Kinder kennen die garantiert. Also eher so Marke Miley Cyrus. Und die hat einen Song, der heißt Future Nostalgia. Und da dachte ich, das ist ein geiler Titel. Das ist nicht nur ein geiler Titel, das ist auch ein ganz geiler Song. Oder ist das ein Album, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, das ist doch das, was 2020 ausmacht. Vor allem bei Leuten, die so alt sind wie wir, Markus, die noch nicht mal eine Pfeife bedienen können und ein Mikro gleichzeitig.
Willst du mich hier provozieren?
Ja, ein bisschen. Ich meine, ich brauche dir nur zuzugucken und das zu beschreiben. Und dann wird's schon lustig.
Future Nostalgica. Wir wollen eine Zukunft zurück, eine Nostalgie zurück in der Zukunft, die wir nie erlebt haben, die wir uns gewünscht hätten.
Ja, aber wir haben ja auch junge Leute anwesend, die gar nicht wissen, dass wir es nicht erlebt haben. Wir können ja sozusagen so tun, als wären wir bei...
Das heißt, dann wären wir praktisch so Kopien oder so die besseren Kopien unserer Väter.
Na, wir wären hätten mindestens so gute Geschichten zu erzählen wie Kylie Minogue jetzt auf ihrem neuen Album.
Ja.
Oder die junge Dame, die so ein Disco-Album rausbringt, wo
Nostalgia... Ja, aber Kylie hat ja schon, ich weiß nicht, im Jahre 2000, oder war das 98 oder 2000 schon, Your Disco Needs You, da hat sie ja schon die Hymne damals gemacht.
Ich würde die auch nicht auf die Playlist tun heute, weil dafür ist mir das Album auch ein bisschen zu dünn, muss ich so ehrlich sagen. Aber ich fand's ganz... Ja, aber
damals war Kylie war damals halt wie Lady Gaga heute.
Ne? Nein.
Doch, Kylie war damals, also gerade in der Subkultur, das war...
Also da würde ich dir widersprechen.
Ja, du bist ja nicht in der Subkultur.
Das stimmt. Aber in der
Subkultur war Kylie ganz, ganz groß.
Ach Mensch, hätten wir bloß Christian
und, hier. Und danach kam na 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 Can't Get You Out of My Head kam er danach, aber davor das Album. Sie als Madonna am Strand, wunderbar, 1A, Kylie.
Okay, dann kannst du dir was aussuchen von dem Album und ich suche
You Disco Needs You. Das ist vor allen Dingen ein Appell. Irgendwie, ich weiß ja gar nicht, ob heute überhaupt der FC Fußball vorkommt, aber wir hatten ja das Trikot-Thema und genauso wie die Disco, wie St. Pauli euch braucht die Disco euch, ne? Und da müsst ihr alle antreten zum Tanzen vor dem Spiegel oder wo auch immer.
Bevor wir jetzt einsteigen, machen wir doch mal den Raum auf. Also wir bleiben einfach bei den beiden Begriffen, bei dem Begriff Future und bei dem Begriff Nostalgie und versuchen den irgendwie zusammenzubringen. Und das Bindeglied ist Disco. Und dann stelle ich mal unseren Gast vor, Markus. Oder möchtest du ihn vorstellen?
Ja, unser Gast Vincent
ist heute inkognito da, weil er nämlich auch...
Wir haben gedacht, wir haben heute ein ganz tolles Thema hier mit den kommenden Wintertransfers. Und da haben wir uns, um da mal überhaupt durchzublicken, haben uns einen HSV-Experten hier an den Tisch geholt.
Ja, genau, ein HSV-Experte, der sich auch noch...
Vincent ist ein HSV... Schneidet
ihr das nochmal?
Nee.
Das war jetzt ein Scherz vorhin mit dem, was ich im Kommentar bleiben will. Ne?
Ach so. Ach so, ja, dann, das schneide ich nochmal. Dann können wir jetzt piep. Dann können wir jetzt piep. Dann verspreche ich jetzt Jakob, dass wir das nochmal schneiden. Dann heißt er jetzt Jakob. So, Prost.
So, dann haben wir Jakob dabei. Den haben wir deswegen dabei, weil er einer der profiliertesten HSV-Experten ist und uns sicherlich nochmal ein bisschen Input kann zur Transferstrategie des HSV.
Hat er überhaupt eine Strategie? Na gut, das können wir gleich nochmal irgendwie besprechen, außer viel Geld auf einen Haufen zu schmeißen. Aber wir, Jakob und ich kennen uns ja tatsächlich aus Nicht-Podcast und Nicht-Fußball-Zusammenhängen und haben, apropos Nostalgie, Ende Januar 2020 uns kennengelernt, auf zwei verschiedenen Seiten der Kamera nämlich. Und waren zusammen auf der letzten Segelkreuzfahrt, die es in diesem Jahr überhaupt in der Karibik gegeben hat. Und da werden wir natürlich ein bisschen nostalgisch.
Mit Captain Vlad.
Mit Captain Vladimir aus der Ukraine. Sehr beeindruckend, ehrlich gesagt. Haben uns eben auch nochmal wieder Seemannsgarn erzählt. Seemannsgarn ist ja auch etwas, was mit der Zeit wächst. Also da ist auch gar nicht so wichtig, was zu der Zeit passiert. Das ist natürlich auch wichtig, so als Rahmenhandlung. Und es ist auch wichtig, so als Anstoßgeber. Aber da funktioniert ja das menschliche Gedächtnis genauso wie so eine ARD-Produktion. Ne? Du hast so Stichworte und du bist mit so einem Kamerateam mehrere Tage durch Orte gelaufen. Für die haben Touristen normalerweise zwischen 1,5 und 3 Stunden Zeit, da viel Geld auszugeben. Und du musst da jetzt da eine Geschichte erzählen, die über das, ich bin 1,5 Stunden durch die Gegend gelaufen und habe viel Geld ausgegeben, hinausgeht. Und da tust du natürlich auch nichts anderes, als dieses 1,5 Stunden durch die Gegend zu laufen, zu überhöhen. Also dir im Nachhinein zu überlegen, was kann ich denn mit dem, was ich da so abgedreht habe, für Geschichten erzählen. Idealerweise hast du die Geschichten schon dir vorher ausgedacht oder sie entstehen beim Dreh selber. Aber eigentlich erzählt wird die Geschichte ja erst, Jakob, und du sozusagen, du berichtigst mich, so richtig zu Ende erzählt und mit Leben eingehaucht wird sie ja erst, wenn schon längst alles passiert ist. Und das ist doch bei unserer Jugend genauso, Markus. Bei den Sachen, wo wir jetzt zum Beispiel Konzerte. Was war dein erstes Konzert? Wo du sagst, das hat mich verändert und weil ich da war, habe ich auch die Welt verändert.
Ich habe die Welt verändert.
Ja, hast du doch bestimmt. Auf irgendeinem Bernd Begemann und die Antwort zum Beispiel oder sowas.
Ich habe mich reproduziert. Ob das einen Ausflug auf die Welt hat, eine Auswirkung, weiß ich jetzt nicht, aber.
Das wollte ich gar nicht so genau wissen. Wir waren beim Konzert. Oder hast du dich auf dem Konzert reproduziert? Ich meine, das wäre natürlich eine harte Geschichte jetzt.
Nein, das jetzt nicht, aber, das sag ich mal, signifikanteste Konzerterlebnis, das war Mark Smith, The Fall. Es war Frühjahr 84 muss es gewesen sein. Ziemlich sicher. Oder 83, ich glaube 84.
Und jetzt versuch doch mal aus diesem Konzert, aus den Dingen, die passiert sind, da eine Geschichte rauszumachen. Was hat dieses Konzert, was hat The Fall, was hat das Jahr 1984 mit dir und der Welt gemacht? Also es hat uns zumindest 3,5 Millionen Jahre später zusammen nochmal zu der Frau von
ja, das stimmt.
The Fall-Sänger gebracht.
Das stimmt, Rick Smith. Ja, das hat uns dann 3,5 Millionen Jahre später nach Glasgow gebracht, zu Rick Smith. Und,
wie hieß nochmal der große Hit, den sie ja auch gesungen hat?
Oh, der große Hit war natürlich... Oh Leute, das ist jetzt hier.
Haben wir auf der Playlist.
Haben wir auf der Playlist?
Ja. Ich weiß den Titel nicht mehr.
Oh.
Ich google mal. Und dann kann mir Jakob erzählen, was sein erstes Konzert war, von dem er jetzt als Fernsehautor was machen könnte.
Das erste Konzert, an das ich mich erinnern kann. Also ich bin jetzt ja auch nicht der, nicht mehr der Jüngste, aber auch nicht der Älteste. Ich würde so sagen, ich bin so genau zwischen, also knapp, ich gehe auf die 30 zu. Das heißt, ich bin ja, also 90er Jahre Jahrgang. Und als ich dann in das Alter gekommen bin, auf Konzerte zu gehen, kamen die schlimmen 2000er.
Schlimme 2000, ich war in den schlimmen 2000ern auf Konzerten.
Die frühen 2000er stehen, finde ich, immer sehr für ja so eine Art Versuch, etwas darzustellen. Und das ist, ich finde, gerade 2020 ist so ein bisschen die eigentliche Jahrtausendwende.
Zäsur, ne?
Jetzt, wo der ganze Staub so ein bisschen weggeweht wird, auch durch Corona. Von daher, ich muss mal kurz überlegen.
Ja, aber apropos Staub weggeweht, das passt ja auch zum HSV, ne? Also der HSV in den 10er Jahren war ja auch quasi der Versuch, nochmal anzuknüpfen an das, was man in den 90ern dann doch noch hat hochhalten können. Ne? Wann waren eigentlich diese ganzen Europa, fast Europacup-Spiele, dieses Dreifach-Derby gegen Bremen, wann war das?
Oh, das
2006 oder so?
Ich glaube, das hört ihr mich noch oder bin ich weg?
Nee, du bist noch da.
Wir haben ja einen kleinen Wackler immer, deswegen muss man schauen. Diese Spiele gegen Bremen, wo wir damals, wie ist dieser tolle Laden, der inzwischen der Gentrifizierung in Ottensen zum Opfer gefallen ist? Die Rautenkneipe gegenüber vom Kick & Company?
Achso, Bolero?
Bolero, wo wir im Bolero waren. Das ist also mal locker 2009, 2010 gewesen. Das ist also gerade mal so mindestens 10 Jahre her.
Hätte ich es auch gesagt, 2009.
Ja.
War jetzt mein.
Da war ja eigentlich noch alles in Ordnung, ne?
Naja, für die HSV-Fans ja nicht, weil die haben sich ja tierisch geärgert, dass sie dann verloren haben gegen
Bremen. Ausgerechnet gegen die Bremer, ja.
Da war gar nichts in Ordnung. Da war, auch wenn du in der Bundesliga vorne warst, der Anspruch, der HSV ist nie zufrieden.
Ja, aber wenn du es jetzt aus einer nostalgischen Sicht siehst, also wenn du jetzt siehst, das dritte Jahr, ne? Drittes Jahr, zweite Liga.
Ja,
das bringt eigentlich Spaß, wenn du HSV so fängst, mein Gott. Auch wenn es natürlich sich sozusagen wir ihm immer noch auf seinen unrasierten Hodensack gucken, vom 17. Platz aus gesehen. Das ist natürlich auch nicht so schön. Aber das, die Fragestellung, die ich habe, apropos Nostalgie, man würde doch sofort als HSV-Fan seinen übertragenen linken Arm dafür geben, noch einmal, zweimal gegen Bremen verlieren zu dürfen, oder?
Ja, was ich aber viel schlimmer finde, ist eigentlich, dass ja, es ist ja schon klar, dass der HSV aufsteigen wird. So. Das heißt, ein geiles Stadtderby in der zweiten Bundesliga mit Zuschauern, HSV gegen St. Pauli, wird es nicht mehr geben. Das finde ich ist auch
nostalgisch. Ja, das heißt, dann sind wir ewiger Stadtmeister. Das finde ich auch vollkommen okay. Also insofern.
Ja, viel mehr Ambitionen haben wir ja gar nicht.
Haben wir ja gar nicht. Also von daher ist das alles fein. Wir dürfen jetzt nur nicht das Rückspiel verlieren. Das wäre natürlich für uns die größte Demütigung, wenn wir das Rückspiel jetzt verlieren würden, eben, weiß ich nicht, irgendwann im Februar und dann absteigen würden. Und ihr würdet aufsteigen. Ich glaube, das wäre dann schon ein bisschen bitter, ne? Das würde mich schon kränken. Also im Grunde da nicht verlieren, dann bleiben wir es ja und absteigen ist okay, aber ne? Jetzt mal so kontra zu den ganzen, aber da kommen wir ja gleich dazu, zu den ganzen Stimmen rund um unseren Verein.
Bleiben wir nochmal ganz kurz beim HSV.
Genau.
Nostalgie beim HSV, das ist ja ganz lustig, weil wenn man sich so ein bisschen in der St. Pauli-Historie umblickt, dann ist ja gerade die Fanschaft meiner Generation oder auch der von Markus. Also ich habe uns beide getrennt, weil Markus später dazu kam. Also alle, die quasi in den 80ern dazu, in den Mitte der 80er dazu kamen, oder warst du da nicht eigentlich auch schon dabei? Wann bist du zu St. Pauli gegangen?
1986.
Ja, gut, okay. Dann meine ich Willi. Willi kam später und Christian kam auch später. Aber diese ganze Generation, die ist ja von irgendjemandem damit hingenommen worden. Das ist ja jetzt nicht so, dass irgendjemand, der in Hamburg aufgewachsen ist oder der nach Hamburg zur Bundeswehr kam, gesagt hat, ich muss mir jetzt mal den FC St. Pauli angucken. sondern die haben sich den HSV angeguckt und ich war in der 7. Klasse mit meinem Schulkumpel Nils Kunze-Brag. Der sagt euch beiden jetzt nicht viel, aber der sagt sozusagen HSV-Fans einiges. Der ist nämlich einer der Mitbegründer des HFC Falke, seit Ewigkeiten beim HSV irgendwie zugange. Ist, glaube ich, sogar ein halbes Jahr älter als ich, aber so ungefähr mein Jahrgang. Wir waren damals gut befreundet und zusammen in der 7. Klasse. Und ich habe ihn immer mit dem Fahrrad abgeholt im Alberti-Weg. Nee, Alberti-Weg, wo wurde? Auf jeden Fall wurde er in Odenmarschen. Und dann sind wir mit dem Fahrrad in den Volkspark gefahren, haben für 5 Mark eine Schülerkarte gekauft und haben uns in den E-Block gestellt, um uns den HSV anzugucken.
Aber da hast du doch gar nichts gesehen. Da warst du doch so weit weg vom Spielfeld.
Ja, da warst du weit weg. Als
hast du überhaupt nichts gesehen.
Die hast du alle am Gang erkannt. Jakobs konntest du am Gang erkennen, Rubisch sowieso, Manfred Kals auch, Beckenbauer konntest du auch am Gang erkennen. Den einzigen, den du an der Frisur erkannt hast, war Kevin Keegan. Den hast du an der Frisur erkannt. Und ansonsten wusstest du, wer am Tor steht? Rudi Kargos stand im Tor.
Der mit den Hosen.
Der hat sehr lange Hosen im Gang gehabt. Ja. Und später habe ich übrigens, das habe ich hier glaube ich auch schon mal erzählt, mit seinem Sohn für St. Pauli Baseball gespielt. Also das, die Verquickungen in der Stadt sind doch ganz, ganz weit. Aber was ich erzählen wollte, ist, dass die meisten Leute in meiner Generation natürlich nicht zuerst im FC St. Pauli gegangen sind, sondern irgendwie von irgendjemandem da irgendwie hingelotst worden sind. Und meistens von Leuten, die eher aus dem linken Spektrum kamen, die dann irgendwann einfach keinen Bock mehr hatten, sich beim HSV irgendwie verprügeln zu lassen. Und das ist auch mein Werdegang. Ich bin da irgendwann von Leuten hingebracht worden, die sehr viele schwarze Klamotten hatten und auch schwarze Kapuzen, wenn sie zur Demo gegangen sind, die lustigerweise aus Blankenese kamen und die sich heute nicht mehr so richtig an diese Zeit erinnern wollen, öffentlich. Wahrscheinlich machen sie es heimlich im Keller, wenn nachdem die zwei Putzhilfen sauber gemacht und die Nanny, die das Kind ins Bett gemacht haben. Vielleicht erinnern sie sich dann noch an die Zeit.
Erik, das kennen doch unsere Hörer. Jakob, wie bist du denn zum HSV gekommen?
Ich habe früher mit, ich weiß gar nicht wann, welches Jahr das jetzt war, aber das war irgendwie so E-Jugend oder sowas. Was, wie alt ist man da wohl? Auf jeden Fall hat uns da der Trainer nach dem Training nochmal...
Entschuldigung, bei welchem Verein hast du E-Jugend gespielt?
Nidstetten.
Ah, nein, SC Nidstetten.
Ja, das kommt
im Quellental.
Und da hat der Trainer uns nach dem Training extra auch das aufgenommene Spiel Juventus Turin gegen den HSV 3-3.
Aha. 4-4.
4-4, stimmt.
Egal, Hauptsache unentschieden.
Genau, Hauptsache. Ja, das ist, und ja, da bin ich sozusagen direkt als kleiner Bub sozusagen verzaubert worden durch die Champions League. Also wie wahrscheinlich auch viele andere Kinder sagen, also die das jetzt nicht zugeben würden, aber die damals vielleicht Bayern gut fanden, fand ich dann auf einmal den HSV gut.
Das ist ja unglaublich. Das war doch, jetzt muss ich ja wieder mal ein bisschen ketzerisch sein. Das war doch gar keine Champions League. Das war irgendwie so ein Qualifikationsspiel zur Champions League und ihr habt dann nachher, seid dann doch nicht da reingekommen oder sonst wie was, irgendwie sowas. Und dann
das war ein Qualifikationsspiel?
Irgendwie sowas. Das war kein richtiges Champions League. Das war, und dann war da dieser komische Mehdi Madawikia,
ja, genau, und Jarolim, der dann vom Platz getragen wurde.
Also es war, im Grunde war das war ja schon der Anfang vom Ende vom HSV wiederum, weil man hat ja nur in die Vergangenheit, die glorreiche, geguckt und hat gedacht, mit diesem Spiel sind wir eigentlich ja schon wieder wie in Athen 83. Felix Magath macht das 1-0, 4-4 gegen Turin, da sind wir wieder. Ernst Happel ist wieder auferstanden und heißt jetzt, wie ist der Trainer damals?
Frag mich nicht, Hüb Stevens.
Es war nicht Gerd Volker Schock, es war hier der, auch so ein Dicker. Die werden alle dick beim HSV, die Trainer. Wer war das denn? Das war dieser...
Martin Jol.
Na, der kam erst später. Das war hier der hier Pagelsdorf.
Ah, ja,
der dicke genau. Pagelsdorf. Ja. Kann ich ja nennen, weil Pagelsdorf hat ja mal bei Dortmund gespielt. Ein, zwei Saisons. Bielefelder, Dortmunder, Pagelsdorf. Pagel für die Freunde.
Da geht sie durch, die Nostalgie. Aber tatsächlich würde mich das jetzt nochmal interessieren. Also finde ich auch. Es ist vollkommen in Ordnung, als Kind Bayern-Fan zu sein und den HSV gut genau. zu finden.
Und
wie ist denn aus dieser, sozusagen aus dieser kindlichen Begeisterung sowas wie ein Fantum geworden?
Ich wollte erstmal davor noch kurz sagen, das ist sozusagen ein Zufall, weil ich habe zu der Zeit auch kurz bei Altona 93 gekickt und wenn da der Trainer uns ein Spiel von St. Pauli gezeigt hätte, wäre ich jetzt vielleicht heute...
Der hätte euch auch zum HSV geholt. Und ja, der AFC, das ist ja auch hier...
Der AFC ist Hälfte-Hälfte.
Hälfte-Hälfte. Der wärst auch gut zum HSV kommen können. Ne?
Altona 93, so heiliger Bodenheiländer, da kann sich jeder sozusagen drauf...
Okay, das heißt, da wäre das auch gar nicht so klar gewesen.
Nee, das macht ja für mich die Faszination von Altona 93 aus. Auch das, was mich ehrlich gesagt an Altona 93 am meisten nervt, ist, dass die ja eine riesige Rautenfraktion haben. Und die sind eben auch so, wie man sich, also voll die Klischee-Rauten. Das sind die, wenn du bei Altona 93 reingehst, rechts auf diesem Meckerhügel sind. Die ganzen St. Paulianer sind links auf dem Zeckenhügel und dann verteilen sich da und berühren sich eigentlich auch gar nicht. Vielleicht beim Soundsystem vor und nach dem Spiel hier bei, wie heißt der nach der
Wirt? Clubheim.
Im Clubheim. Und da finde ich ja persönlich, dass Altona 93 mehr kann als der FC St. Pauli, vor allem wenn es um das Soundsystem geht. Da ist schon, also das ist schon ziemlich geile Mucke, die
ja, es ist spielen. North and Soul und es ist geil.
Das ist richtig cool. Ja, das ist also gut. Viel Reggae dabei und
vor allem total geile Ecke da, oder?
Ja.
Voll in so einer Wohngegend und wir wollen alle, glaube ich, dass es da auch bleibt.
Ja, aber ich glaube, die Würfel sind gefallen.
Ja. Das ist eine Frage der Zeit.
Da fahren wir alles im Diebsteich. Ein neues Retortenstadion und ja.
Ich glaube, dann ist Altona 93 vorbei.
Aber der Punkt ist ja der, der Grund, warum du damals zum HSV, ist ja der, dass damals St. Pauli da gespielt hat, wo wir vielleicht bald wieder sein werden, nämlich in der, damals war das Regionalliga Nord, also sprich die dritte Liga damals und da werden wir vielleicht, wenn es schlecht läuft, dann ab September auch wieder spielen und da sind natürlich keine attraktiven Spiele, wo du Kids mitnimmst, wo man sich begeistern kann.
Das liegt natürlich meistens auch an den Gästefans, die ja dann auch unangenehmer werden, je tiefer du in den Tabellenkeller.
Ja, aber es war vor allem dieser geile Fußball in der Regionalliga Nord. Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber so bist du dann zum HSV gekommen.
Ja, genau.
Ja. Das ist schön.
Hast du denn ein Spiel, wo du sagen würdest, oder eine Begegnung, die du öfter mal gesehen hast, wo du sagst, das ist das, was für dich den HSV ausmacht. Also ich habe so Begegnungen. Ich habe zwei oder drei Spiele HSV gegen Darmstadt gesehen. Und das waren alle Spiele, die für mich den HSV auch ausgemacht haben.
Mhm. Weil, also es bleibt immer spannend, ne? Also es ist nie, dass man denkt, okay, sondern das ist, egal wie gut oder schlecht es ist, man ist sich nie sicher. So
beim
zum Beispiel letzten, die ganzen Relegationsspieler, also
genau, der HSV zum Beispiel, ist genau.
Der Relegationsmeister.
Das heißt, du hast auch richtig mitgelitten.
Ja, also ich habe, glaube ich, mehr mitgelitten, als ich mich freuen konnte. Also
das würde mich jetzt interessieren, ist das auch etwas Kulturbildendes? Also ist das etwas, aus dem man was zieht? Also St. Paulianer hätten dreimal Relegationen hintereinander. Da gibt's heute noch T-Shirts drüber, die würde man in Sao Paulo tragen. Und die Frage, die sich anschließt, geht sowas, also auch beinahe Niederlagen zu feiern oder beinahe Abstiege zu feiern, geht das auch beim HSV? Oder geht das nicht?
Nee, ich glaube, dass deutschlandweit so ein Hass gegen den HSV besteht, dass halt, wenn die sich trauen würden, das so ein Trikot zu drucken, wäre das ganz schnell verpönt worden schon wieder. Also würde es, glaube ich, noch ein T-Shirt geben, wo dann so, du spielst jetzt auf dieses Bayern St. Pauli
T-Shirt. Genau, Weltpokalsieger-Besieger-T-Shirt.
Ja, genau. Genau. Ja, also der St. Pauli.
Ihr seid ja übrigens wieder Weltpokalsieger, Besieger, Besieger, Besieger. Seid ihr?
Ja, tatsächlich?
Ja.
Da weißt du mehr
als ich. Ja, das müsst ihr mal gucken. Hat unser Freund Olli ja als Ober-HSV-Fan, der Ober-Gentleman, ja festgestellt. Wie war das denn jetzt? Die Bayern haben verloren, Bayern hat verloren gegen Hoffenheim. Das einzige Spiel, glaube ich, was sie verloren haben im letzten halben Jahr. Hoffenheim hat jetzt verloren gegen
Fürth. Kann das sein?
Gegen Fürth. Und Fürth hat verloren gegen den HSV. Deswegen ist der HSV Weltpokal Besieger, Besieger, Besieger.
Wahnsinn.
Aber da werden wir kein T-Shirt. Was? Wie bitte?
In vier verschiedenen Wettbewerben. Ja. Erste, zweite Liga, DFB-Pokal und Champions League.
Ja. Und wir werden aber davon, glaube ich, kein T-Shirt sehen. Weil ich glaube, Selbstironie ist nicht die Stärke vom HSV, möchte ich auch gar nicht sein. Und ich glaube, da sind wir auch nicht mehr gut drin bei St. Pauli. Könnten auch wieder mal uns profilieren in dem Bereich.
Ich würde sogar sagen, der HSV wäre viel mehr als St. Pauli in der Lage, das zu tun, weil er hat eigentlich nichts mehr zu verlieren. Er ist eigentlich, steht er da irgendwie mit sozusagen des Königs Kleidern, also nackt wie der roten Baum ihn schuf.
Nackt wie Bernd Hoffmanns Hund.
Nackt wie Bernd Hoffmanns sein Hund. Und schiedert er eigentlich immer noch hier auf die Grünfläche vor?
Ja, ich hab lange nicht mehr gesehen. Ich habe lange nicht mehr gesehen.
Vielleicht wohnt er hier gar nicht mehr.
Ja, Lars, Bernd Hoffmann, glaube ich, wohnt hier nicht mehr.
Ich meine, wenn Bernd Hoffmann aus Hamburg wegzieht, dann war es das mit dem HSV, Leute, das ist vorbei, kannst du vergessen. Aber das nur nebenbei, wie mein Opa immer gesagt hat, das nur nebenbei. Ich habe für die Mopo zum vorletzten Derby eine Kolumne geschrieben und da sozusagen war auch war meine Conclusio, wenn der HSV begreifen würde, wie cool er sein könnte, weil er jetzt sich eigentlich alles leisten kann. Er kann sich alles leisten, nachdem Verträge im Park im Park verloren worden sind.
Die Parksachen, ja, da wurden mehrmals Sachen. Laptops im ICE. Rucksäcke im Jenischpark.
Spätestens seit Lasoggas Mutter weiß jeder, das hat Soap-Charakter.
Ja. Das stimmt, ja. Das ist echt, da sind Geschichten dabei, das wird nie langweilig.
Ja, aber der HSV will das ja aber gar nicht sein. Der HSV will nach wie vor guten Fußball spielen, der HSV will erste Liga spielen. Und diese Ernsthaftigkeit treibst du den auch nicht aus. Und diese Ernsthaftigkeit hat ja auch auf einen Teil unserer Anhängerschaft
abgefärbt,
die sich auch fragen, ist das Nachwuchsleistungszentrum nicht leistungsfähig genug? Woran liegt es, dass wir jetzt hier unten stehen? Und ach, grauenhaft. Na, jedenfalls.
Das ist aber ein guter Punkt. Ja. Weil sich ja viele wahrscheinlich gerade fragen, wieso reden die ganze Zeit über den HSV im St. Pauli-Podcast? Erstens, weil Markus und ich heute telefoniert haben und gesagt haben, liebe Hörer, wir kümmern uns natürlich noch darum, was ihr gerne hören wollt. Es interessiert uns nur nicht. Wir besprechen nur noch das, was uns interessiert. Ihr hört quasi einem Gespräch zwischen Markus und mir und Jakob zu. Und wohin wir da treiben, ob wir das zum HSV treiben oder zur Antibabypille.
Es gab eine Verbindung, Erik, ganz klar, auch im Vorfeld. Und zwar, der HSV denkt ja gerade über Neuverpflichtungen nach. Und wer ist da im Gespräch?
Ich weiß es nicht.
Du weißt das nicht. Aber wir haben ja auch nur unsere kolportierten Informationen aus der Mopo jeden Tag. Also zum einen holt der HSV den Spielmacher aus Kiel, den Lee, oder auch nicht, oder vielleicht doch, eine geile Geschichte in der Mopo, also wirklich so eine Nullaussagenbericht. dann sagen sie so, ja, wir holen Lee oder auch nicht, oder vielleicht, aber er hat eh kein Geld, von daher sowieso egal. Aber der Hammer war ja der, unser geliebter Matzi-Baby, Mats Möller-Deali, den wir ja so, sich viele Anhänger so zurückwünschen, ist auch beim HSV im Gespräch und ja, und vielleicht macht der HSV auch das Rennen. Und da haben wir uns halt darüber amüsiert, weil ja viele schon Mats Möller-Deli in den Heiligen Stand ausgerufen haben.
Den Heiligen St. Paulus ausgebreitet haben, um ihn in den selbigen zu.
Und plötzlich kommt für die harte Realität mit der Profiwelt, die dann sagt, na gut, wenn der HSV Gent eine Ablöse signalisiert oder eine Laie mit fester Ablöse, was sie auch machen können, im Falle des Aufstiegs haben sie auch genügend Kohle, dann gucken wir in die Röhre und dass dann gesagt wird, wie kann man denn nur diesen wunderbaren Leben eines Boys in Brown ausweichen, das ist so das Schönste in der Welt und das verstehen dann viele Leute dann auch wieder nicht, dass wir letzten Endes auch in den Zwängen des Profifußballs gefangen sind.
Genau, und deswegen sprechen wir eigentlich, wenn wir über den HSV sprechen, sprechen wir auch über den SC St. Pauli. Deswegen fand ich deinen Hinweis, dass es auch in unserer Fanschaft und wahrscheinlich auch in unserer Hörerinnenschaft einen großen Anteil von Leuten gibt, die so etwas wie einen Anspruch, einen sportlichen Anspruch an ihren Verein haben, der sich natürlich auch aus einer sehr mysteriösen Nostalgie speist. Und da trennt sich jetzt sozusagen der HSV vom FC St. Pauli, denn der hat ja tatsächlich etwas, was man nostalgisch überhöhen kann. Das kann man ja jetzt mal sagen. Deutscher Meister in den 80er Jahren, Weltpokalsieger, Besieger, nicht nur Weltpokalsieger,
Besieger. Die 20er Jahre waren schon 1A.
Ach, guck mal.
Damals gegen Fürth, wo sie dann gesagt haben, wir verzichten auf die Meisterschaft. Ja, die haben echt verzichtet auf die Meisterschaft, weil sie wollten nicht per Los gewinnen. Und dann hat der HSV das jetzt doch auf sein Tableau genommen. Pfui, pfui, pfui. 1923, glaube ich, war es. Der HSV war ja bei der in 20er Jahren der erfolgreichste Verein in Deutschland. Und dann gab es so ein Spiel gegen Fürth. Ich glaube, 23 war das. Und dann gab es ein Spiel und dann gab es ein zweites Spiel. Und es gab damals irgendwie eine Regel, dass man gar nicht Schluss machen durfte. Und dann wurde es dunkel und dann haben sie gesagt, gut, wirf eine Münze und dann hat der HSV gewonnen. Und dann haben sie gesagt, nee, also das wollen wir jetzt auch nicht haben. Wird aber trotzdem heute als HSV-Titel
als deutsche geführt. Meisterschaft gezählt. Als
deutsche Meisterschaft gezählt oder geführt, auch im Titel. Wobei, aber der HSV damals, die waren viel sportlicher, die haben gesagt, nee, wollen wir nicht haben. Eigentlich gibt es als 23 keinen Meister. Ich glaube, ein Jahr darauf hat der HSV dann die Meisterschaft wieder geholt. Also ganz großes Kino. Ja, und der HSV war mal das Beste der Dinge, ne?
Markus ist nämlich der Almanach.
Also, ja, ich hab eine harte, ich habe eine
harte, zurück in die Zukunft zweiter Teil kennt, dieser Sportalmanach, ja, den hat er quasi
Ich habe eine harte Kindheit in Köln gehabt und einer meiner Brüder war HSV-Fan und ich durfte damals immer, der war 8 Jahre älter als ich und der hat sich dann immer die ganzen HSV-Spiele, war ein großer HSV-Fan und der aus was für Gründen auch immer und in Köln und der hatte immer dann diese ganzen UEFA-Cup-Spiele dann schon ab Ende der 70er Jahre angesehen. Also da war ein großes Schild hier am Wohnzimmerraum, heute hier gesperrt, hier spielt der HSV gegen MTK VM Budapest und sonstige Geschichten und da habe ich das alles dann mitbekommen, ne, der HSV. Und es war eine kurze Zeit lang, da fand ich dann meinen großen Bruder cool, da wollte ich dann auch den HSV cool finden und da hat er mich aber geärgert und dann habe ich gesagt, ne, jetzt will ich kein HSV, wenn ich hasse den HSV. Aber die Trikots waren damals schon diese rosa Trikots von Dr. Peter Kohn, die waren cool. Ziemlich cool. Ja.
Also der HSV hat, sozusagen, er hat Potenzial. Wie heben wir denn das eigentlich? So, Prost, ich trinke nochmal den Erdbeerschnaps, den wir hier, das ist schon ausgetrunken, der ist leider alle schon. Prost.
Ja, Glück habe ich noch.
So, nicht nur auf den HSV, auch auf St. Pauli.
Ja, auf den Hamburger, auf Altona 93
auf den Hamburger Fußball.
Ich glaube auch, oder? Hier in Altona.
Möge er genesen, der Hamburger Fußball.
Wir haben vor allem nicht nur die Gemeinsamkeit, Jakob und ich, dass wir eine Woche lang in der Karibik segeln waren. Was man auch immer noch mal wieder erzählen muss.
Ja. Also, und wir kannten uns davor nicht und wir haben uns seitdem auch nicht mehr gesehen.
Das stimmt.
Wir sehen uns gerade das erste Mal. Das ist eine total interessante Begegnung.
Unter Corona-Bedingungen abgeschirmt mit 1,50 Meter Abstand.
Da hat sich Jakob kennengelernt, da hat mir Jakob dann die ganzen Geschichten erzählt, die dann passiert sind, Erik.
Die dann
passiert sind. Auf den Dreh.
Und wir haben damals
mit der Polizistin
nicht gewusst,
nicht passiert sind. Entschuldigung.
Was wolltest du sagen? Die Geschichten mit der Polizistin, die nicht erzählt,
die nicht passiert nicht
erzählt
sind.
Werden dürfen.
Die nicht passiert sind,
weil sie nie passiert sind. Aber Jakob und ich haben noch was gemeinsam, was Jakob gar nicht weiß, dass wir es gemeinsam haben. Dass wir nämlich beim SC Nidschäden gespielt haben.
Nein.
Ja, ich habe auch beim SC Nidschäden gespielt. Ich bin aufgewachsen in Blankenese und wollte eigentlich bei Komet Blankenese anfangen. Aber mein Großvater wohnte in Nidschäden und hat gesagt, na mein Junge, das ist nicht so gut, komm mal hier ins Quellental. Und da habe ich in einer dritten Mannschaft angefangen mit lauter Leuten, die viel zu spät angefangen haben, Fußball zu spielen. Auch alle das eine oder andere Handicap hatten, zum Beispiel. Ich war asthmakrank und auch nicht besonders schnell. Dafür war ich brutal. Und zum Beispiel ein Torwart, der sehr gut auf der Linie war, wie Robin Himmelmann, aber der aus Prinzip keinen Schritt von der Linie weggemacht hat. dementsprechend auch.
Vielleicht passt du dann das Anführungsprofil von Bornemann. Melde dich mal bei ihm.
Ja, kann ich mal. André, falls du uns zuhörst, wir suchen noch einen. Obwohl, den haben wir doch. Wir haben doch einen, der auf der Linie klebt. Das ist ja kein Problem. Das können wir ja. Aber da habe ich gespielt. Auch gar nicht so kurz. Bestimmt 4-5 Jahre.
Oha. Ja, nee, so lange war ich gar nicht da. Ja. Ich wurde da mehr oder weniger auch hingelotst, weil ich komme eigentlich aus Altona.
Du hättest hier bei Teutonia jetzt spielen müssen, ne?
Ja, ich war also wirklich hier direkt gegenüber in Spuckweite sozusagen zu Teutonia 05.
Ja.
Das war aber so damals in der Grundschule, hatte ich dann Freunde, die aber auch aus Blankenese kamen und Othmarschen.
Du bist immer hingeradet?
Und Rübelgönne. Ja, und die haben dann gesagt, komm, weil die haben dann mein Talent gesehen auf dem
auf der Playstation.
Naja, wie man dann halt so in der Grundschule kickt, aber auf jeden Fall haben die mich dann überredet, da mal mitzukommen und dann habe ich das irgendwie ein Jahr lang gemacht. Dann war ich da irgendwie in den Städten, obwohl ich da überhaupt gar keinen, da hat mich nichts anderes hingezogen als dieser Fußballplatz. Ja, und später, wie gesagt, dann kurz bei Altona 93 auch noch, aber ja.
Spielst du denn noch
Fußball? Ja, aber eher kicken. Also nicht, jobbedingt auch, kann ich das irgendwie gar nicht mit hier immer am Wochenende spielen und so. Aber ich kick gerne mal hier irgendwie im Fischerspark um die Ecke. Das finde ich immer.
Und hast du eine HSV-Dauerkarte eigentlich? Haben wir noch gar nicht abgefragt, die ganzen Quartettfragen.
Nee, ich bin auch gar kein Stadiongänger. Also ich.
Markus! Ich habe mir was ganz anderes versprochen, dass wir hier heute mit dem Stadion himself.
Nein, der hat doch ein Sky-Abo seit 15 Jahren.
Ja. Nee, also tatsächlich, ich wohne tatsächlich in Stelling-Eidelstedt, da die Ecke. Also das ist genau die HSV-Ecke.
Einflugschneise.
Genau, Einflugschneise.
Das stimmt und wirklich. Er wohnt wirklich dort, wo die fiesesten HSV-Fans
da siehst du, und wenn du, ja.
Am Spieltag.
Und wir gucken uns das immer gerne von zu Hause einfach an.
Ja. Also ich bin weil ihr das auch hört, das Stadion, hört ihr das auch?
Also bei gutem Wind, ja.
Das ist ja lustig. Ja. Ich glaube, ich habe das Millerntor erst einmal, also da stand wirklich der Ostwind so gut, dass ich das Millerntor zu Hause, und ich war nicht da, also es kommt ja auch nicht so häufig vor, und da habe ich das auch bei uns im Hinterhof gehört, aber das kam wirklich nur ein einziges Mal vor, aber wenn man das regelmäßig hört, das ist ja auch schon was Geiles.
Ja.
Was ist eigentlich schneller, das Fernsehen oder das Stadion.
Das Stadion. Stadion.
Also du hörst den Jubel.
Ich hatte das jetzt letztens hier durch diese Corona-Spiele, hört man natürlich die Flugzeuge und die fliegen erst bei uns und dann hatte der Kommentator hatte das so ein bisschen als, weil der irgendwie auch nicht mehr wusste, was er erzählen soll, hat er dann irgendwie die Flugzeuge auf einmal angefangen zu zählen und dann habe ich immer rausgeguckt im Laden, kam das Flugzeug und gesagt, ja, darüber wird er gleich sprechen.
Nein, wie lustig.
Ja, und dann kam das.
War das so langweilig, das Spiel, oder war dieses?
Das war, welches Spiel war denn das jetzt?
Gegen Hoffenheim vielleicht. Gegen Hoffenheim.
Nee, das war ein Zweitligaspiel.
Fürth.
Gegen Fürth das Spiel. Und da war irgendwie gab es dann kurzzeitig war dann irgendwie gerade mal keine Chance. Und dann hat er irgendwie gesagt, da kommt schon wieder ein Flugzeug, das kreist hier die ganze Zeit.
Aber der Unterschied ist der HSV ist verzweifelt, aber gewinnt ja ab und an. Und vielleicht steigt er ja auch auf und vielleicht geht er auch nicht pleite dann Ende der Saison. und kriegt nochmal Gelder aus dem Bundesliga-Gedächtnisfonds. Wir sind verzweifelt, aber wir verlieren ja, gewinnen ja auch nicht. Und was ist unsere Zukunft, Erik? Was hört man da auf der Neuzugangsebene?
Das weiß ich nicht, weil ich ja auch nur weiß, was in der Mopo geschrieben wird. Also mir ist es eigentlich gleich, wer da neu kommt. Ich wäre auch mit denen, die da sind, in die zweite Hälfte der Saison
gegangen. Ja, müssen wir ja vielleicht auch.
Also das sehe ich auch gar nicht so sehr als Problem. Also um das nochmal, Nostalgie und Zukunft, ne? Also ich glaube ja, ich bin fest davon überzeugt, dass den FC St. Pauli die Nostalgie nicht retten wird. Also die Nostalgie.
Ich glaube, Lennart Thiel ist im Gespräch.
Genau, also all dieser Kram von Leuten, die mal da waren, die jetzt woanders spielen, die jetzt so nostalgisch überhöht werden. Also auch Lennart Thiel wollte weg. Ist ja nicht so, dass wir die von der Bettkante gestoßen hätten, sondern das waren alles junge Profis, auch wie Mats Möller-Dahli. Selbst wenn sich jetzt ein Herr Ginczek sagen würde, ich kann mich eigentlich bei Wolfsburg nicht durchsetzen, das wäre doch geil, wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr Spielpraxis beim FC St. Pauli.
Nein, zweite Liga tut er
sich. Sammeltöte. Selbst dann würde ich sagen, also nur in seinem Fall würde ich sagen, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie noch 12 Tore trifft, auch wenn man ihm das linke Bein an den Popo bindet, die ist noch relativ hoch, weil es einfach ein unfassbar guter Stürmer ist. Aber auch das hielte ich für keine gute Idee. Also ich halte einfach die Idee aus Nostalgie zu versuchen, zurückzudrehen, halte ich für schlechte Idee.
Die kommt nächstes Jahr im September, wenn wir unseren Königstransfer aus Dassendorf holen, Martin Harnik. Dann hat er nämlich die Runde Bremen HSV St. Pauli rund gemacht. Da holen wir Martin Harnik aus Dassendorf für die dritte Liga. Wir können uns ja nichts mehr anderes leisten.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, ja, vorher kaufen Martin Harnik und Max Kruse Vierländer SV oder wo sie da irgendwie angefangen haben zu spielen.
Geiler Ground, ne? SC4 und Marstrand, oder? Mhm. Das ist ein geiler Ground da unten in. Das ist, ich weiß nicht, wie der Ort da unten heißt, mit der schönen Kirche. Direkt da unten an dem Flüsslern da gelegen. Ich hätte echt nichts gegen die Oberliga Hamburg. Da gerne so schöne Reisen durch Hamburg machen.
Ja, ich kann nur sagen, das bildet. Ich weiß nicht, hast du so, du hast ja keine Kinder, Jakob, ne?
Nein.
Oder noch nicht. Bist du mit deinen Kindern als Fußballfahrer durch Hamburg gefahren, morgens um 6 nach Wilhelmsburg, weil um 7 das Turnier losging?
Wir haben nur Hockey gespielt.
Am Sonntag? Ja gut, aber dann weißt du es ja auch ungefähr. Aber apropos Nostalgie, ne? Also die Vergangenheit ist ja schöner als die Gegenwart. Immer. Und man bekommt das ja hin, wenn man sich in der Gegenwart sagt, irgendwann wird diese Gegenwart mal Vergangenheit sein und dann werde ich die gut gefunden haben. Weil so funktionieren Menschen. Wir machen uns die Vergangenheit schön. Wir erzählen uns die Geschichte so lange, bis sie sich einigermaßen anhört. Und das gilt natürlich auch für den FC St. Pauli. Ja, und
wo sind die schönen Erlebnisse aus den letzten 5? Ach doch, hier, die Zeit mit Ewald, die war großartig. Ne? Die wird noch so glorifiziert und dann hört es auf.
Naja, im Grunde genommen könnten wir, wenn wir wollten, ja auch so etwas wie ein Unabsteigbarkeitsgehen. Also wir hätten in den letzten 4 Jahren mindestens 3-mal locker absteigen können.
Das stimmt.
Also wenn wir wollen, können wir das auch vernostalgieren zu so etwas wie, wir sind noch nie aus den Top 100 gerutscht. Wir sind quasi der alternde Chris Norman des Fußballs.
Sind wir nicht jetzt übrigens Tabellenführer in der ewigen Zweitliga-Tabelle?
Nee, wir sind Zweiter. Ich glaube, Fürth ist immer noch vor uns.
Scheiße, Entschuldigung.
Zweiter oder Dritter?
Ich muss mich entschuldigen, das letzte Mal. Ich habe den Podcast auch immer angehört. Ich benutze dieses Wort ja so oft. Und
Fäkal, Markus, ja, was du ja auch hinter den Kulissen genau, genannt, wenn und wir vielleicht sollte uns abschminken.
Eher mal dieses englische Fuck mal angewöhnen. Deswegen, also ich werde mich mal ein bisschen jetzt mal zurücknehmen. Nein, aber
ich habe dir gar nicht zugehört. Was hast du eben gesagt? Ficken oder was? Scheiße.
Ficken, immer an den Leser denken.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Jakob hat nichts mehr zu trinken. Immer an den Hörer denken. Oh, immer an den Hörer denken.
Ja.
Das. Ja, aber ich glaube, dass der Rückblick jetzt, der ist ja auch schon, auch wenn man diese Kommentare dann teilweise in diesen Fanforen liest, sehr nostalgisch geprägt bei St. Pauli. Ich wusste gar nicht, dass wir so eine großartige Vergangenheit gehabt haben in den letzten 15 Jahren. Und eigentlich kann man darauf das eigentlich für das Ganze nur verdanken, wenn man so will, dem Telefonbuch von Helmut Schulte.
Das war zu seiner Zeit auch wichtig. Also Helmut Schulte, für die Leute, die sich eher in der Bundesliga und Europa League aufgehalten haben in den 2010ern. Helmut Schulte ist ein ehemaliger Trainer des FC St. Pauli, der
Kulttrainer.
Ja, das war der mit der Banane, also hat man bestimmt irgendwie irgendwann mal in.
Der kam vom Arbeitsamt.
In so einem NDR 380er Jahre Rückblick tauchte er immer auf. So, also wann genau, war eine ABM-Maßnahme, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme des Arbeitsamtes als Trainer.
Ja, der wurde der Nachfolger von Willy Reimann, als Willy Reimann dann zum HSV gegangen ist. Und mit dem sind wir dann ja dann auch aufgestiegen.
In die erste Bundesliga.
Und, erste Bundesliga, und hatten da diese drei tollen Jahre, ne? Also beziehungsweise Abstieg und dann wieder Aufstieg und dann nochmal zwei Jahre. Das bringt aber alles durcheinander, ne? Der erste Aufstieg war mit Willy Reimann. Oh, jetzt
ja, der erste war in den 70ern sogar.
Jetzt schwimme ich aber. Ja, der erste war in den 70ern, aber dann der Aufstieg 87.
Ja.
Oder 88, Entschuldigung, der Aufstieg 88, so rum. Und dann sind wir abgestiegen und dann sind wir nochmal aufgestiegen und dann 90-91. Das war Helmut Schulte, 90-91.
Jo.
So, und Helmut kam dann nachher zurück als Sportdirektor unter Corny Littmann und der hatte dann...
Dann hat er vorher die Schalke-Jugend betreut.
Und hat dann aus Schalke die ganzen geilen da Spieler wie Opschipka, der jetzt in Frankfurt ist,
Zambrano. Da hat der Manuel Neuer, hat er kurz geguckt, ach nee, durchgestrichen.
Robin Himmelmann.
Da hatten wir eine Innenverteidigung und eine Außenverteidigung. Da hatten wir Otschipka, der jetzt ja bei Schalke wieder ist, als Außenverteidiger. Wir hatten Carlos Zambrano, einen der abgefahrensten, geilsten Innenverteidiger überhaupt. Ist, glaube ich, heute noch Nationalspieler, kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Von
Peru.
Costa Rica, Peru, genau. Ich habe noch... Obwohl, er muss ja in einem Land spielen, wo es keinen Videobeweis gibt. Weil wenn er immer noch so spielt, wie er bei St. Pauli gespielt hat, der hat, also du hast auf der Tribüne gestanden und hast gesagt, jedes Spiel, aber wirklich jedes Spiel, nach 10 Minuten rote Karte. Also weil der hat einfach, der war so unfair. Der hat immer überall reingetreten, geschubst, gemacht, getan.
Du, das wäre auch nochmal eine Erklärung, warum wir nicht, wir haben Erklärungsmittel, warum wir auf Platz 17 sind. Und das hat nichts mit Oke zu tun, das ist die fehlenden Zuschauer. Das ist das fehlende Telefonbuch von Helmut Schulte.
Und ist der Videoschiedsrichter, meinst du?
Ja, wir haben keinen unfairen Innenverteidiger mehr. Wir sind allzu brav. Wir haben ja auch, sage ich mal, eine große Vergangenheit an unfairen Abwehrspielern. Und das fehlt uns ja auch, ne? Diese Galligkeit.
Also dieses Unfairness. Ja, aber kann man das heute überhaupt noch bringen? Ja, also da wird ja jeder Zupfer an der Unterhose, die früher zum guten Ton gehörte, so hat man sich mal vorgestellt. Hallo, was macht deine Hand in meiner Hose? Ja, ich wollte mich mal vorstellen.
Ich glaube, dass unsere Mannschaft eine gewisse, ja, das heißt Härte, aber so eine gewisse Cleverness fehlt. Und das liegt eben auch daran, dass unsere cleveren Spieler gerade alle auch ein bisschen verletzt sind, ne? Und dass die das könnten, eben auch nicht eingesetzt werden können. Die haben wir ja auch im Kader, aber die sind natürlich alle nicht so mit dabei. Oder nimm dir jemand vor wie Waldemar. Waldemar war ja auch kein Kind von Unschuld, der wusste ja auch, wie der Hase läuft. Und die hat man abgegeben. Das ist so ein bisschen dann diese Umstrukturierung, die wir jetzt haben gerade, das sind alles so kleine Mosaiksteinchen, aber ich erkenne da jetzt nicht so einen großen Plan, wo man sagt, Oke oder Bornemann haben jetzt generell versagt. Da kommt jetzt irgendwo eins zum anderen und
bist du da unten. Da ist was dran. Also diejenigen, wo ich sagen würde, die sind Schlitzohr oder durchsetzungsstark. Mhm. Also da denke ich zum Beispiel an Djere oder Ditgen, wenn er einen guten Tag hat.
Denen fehlen noch ein, zwei Jahre.
Ja, die sind vor allem zu weit vorne. Mhm. Also im Grunde genommen ist...
Du meinst Ditgen auf die 6.
Oh, das vielleicht Ditgen
auf die 6. Wenn Schulte zuhört, kannst du was alle da eingesetzt, da kannst du auch mal Ditgen auf die 6.
Da kannst du eigentlich Ditgen auf die 6 und wie heißt unser Neuzugang mit den meisten Assists und Toren als Joker? Nee, als Joker? Schwärmermann. Nee, Schwarmke, wie heißt er denn? Ja,
Ach so, Ditgen und ach Leute, das ist jetzt.
Markus, du hast es auch nicht, oder was?
Aber ihr seht, das ist das nächste Problem, was wir haben. Wir haben so viele neue Spieler. Das übersteigt unsere
Erinnerung. Wir haben vor allem keine emotionale Bindung. Wir haben die ja noch nie gesehen. Außer im Fernsehen. Und
die haben ja wirklich
noch nicht gesehen. Wir haben einen Fachmann da, der sagt, der weiß, was die Wirklichkeit und das, was wir durch die Linse sehen, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Jakob, willkommen zurück. Wir haben nur ganz, ganz kurz über den FC St. Pauli geredet und über die fehlende Schlitzohrigkeit.
Habt ihr im Kader jetzt so jemanden wie Jarolim gerade? Früher habt ihr
so jemanden? So einen richtigen Kämpfer, der sich
Der mal alle 10 Meter fällt, beziehungsweise mal reinbeißt, ein bisschen schlitzohrig ist, sich auf den Ball setzt, Luft rauslässt aus dem Ball.
Nein. Also Jarolim kannst du nicht so einfach ersetzen, aber über wessen Entwicklung ich sehr, sehr glücklich bin, ist die von Bakary Yatta, weil das ist echt jemand, der immer 100% gibt und das finde ich war bei Jarolim auch so. Der hat sich irgendwie immer voll reingehängt und ich hoffe, der wird noch ein bisschen in Hamburg bleiben, weil das wirklich jemand für die erste Liga ist. Also sollte der HSV das nicht schaffen, denke ich, dass da der ein oder andere Club auch anklopfen wird. War ja eigentlich auch erst bei Bremen.
Aber euer Umgang auch mit Bakary hat ja sehr viel Respekt und Solidarität bei uns hervorgerufen. Das fanden wir ganz toll, wie ihr mit dieser ganzen Sache da umgegangen seid.
Würdest du sagen, das wäre untypisch für den HSV?
Naja, es gibt ja auch dann immer so diese Stereotypen.
Es war ja nicht opportunistisch, das zu tun. Das, glaube ich, honoriert man eher, ne?
Ja, aber dass man sich eben von der Blödzeitung da irgendwie nicht ins Boxhorn jagen lässt und sagt, fuck off, das ist unser Mann. Und das fand ich ganz, nicht nur ich, das fanden viele St. Paulianer bockstark.
Ja, kann ich bestätigen. Ein Grund mehr, sozusagen, das war nämlich genau zu der Zeit, in der ich diese Kolumne geschrieben habe, wo ich gesagt habe, eigentlich ist der HSV in der Lage, cooler zu sein als wir. Also ich meine, bei welchem Verein hätte man sonst erwartet, dass ein Geflüchteter zum Profifußballer heranreift? Das hätten wir uns gewünscht. Selbstverständlich gehört zu unserer, sozusagen, das erzählt die Geschichte des FC St. Pauli, das erzählt die Geschichte des FC Lampedusa, der jetzt auch unter St. Paulis Flagge spielt. Und so ein, wenn das Wort nicht so abgeschmackt ist, und wir reden ja auch sozusagen auch über einen Menschen und über ein viel größeres Thema dahinter, aber so ein bisschen, wenn man jetzt sagen kann, als Fußballfan war man da ja natürlich schon ein bisschen neidisch über die Geschichte. Und die Geschichte, wie der HSV damit umgegangen ist, die war wirklich, das war Bilderbuch Public Relations, zu sagen, wir können eigentlich nur gewinnen, wenn wir diese Position einnehmen. Vielleicht ist sie auch ein ganz klein bisschen inspiriert durch die Position, die der FC St. Pauli in der Vergangenheit immer mal eingenommen hat. Das war so der Moment, wo ich dachte, vielleicht kriegt der HSV die Kurve zur Coolness noch. Auch, dass sich jetzt der jetzige Vorstand im Moment noch nicht offen, aber das ist nur eine Frage der Zeit, mit Kühne anlegt, dass wir die nächste Form der Selbstermächtigung in diesem Verein, wo man sagen würde, oh, wie geil ist das denn? Die sind quasi pleite, stehen nackidei da und sagen, von dir wollen wir aber kein Geld mehr. Danke.
Ja, weil du genau wissen, dass du uns auffressen wirst und dann, egal was dann kommt, aber das bitte nicht. Ja. Das finde ich auch sehr sympathisch. Aber ich sehe leider Gottes auch noch eine Parallele zum HSV, weil warum glaubst du, ist der HSV abgestiegen? Also nach langen, zehrenden Jahren, warum ist man da abgestiegen? Was ist so für dich der Hauptgrund?
Ja, das ist ja ganz klar ein Kontinuitätsproblem. Also da ist nicht eine Linie gefahren worden.
Also hat es auch was damit zu tun, dass der HSV etwas darstellen wollte, was er dann in der Realität gar nicht mehr war und dass dieser Wunsch mit der Realität immer weiter auseinandergeklafft ist?
Ja, also genau. Also ich glaube, das Thema ist Nachwuchsarbeit, ganz klar. Weil wenn ich mir Gladbach angucke, die waren auch im letzten Jahrhundert mal total stark und haben jetzt ja wieder zu alter Kraft gefunden. Und das glaube ich, dieses Konzept von Gladbach wird auch viel kopiert, ne? Und also ich weiß nicht, ob das jetzt bei dem HSV, also wie schnell sie da anknüpfen können, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Also ich glaube, die fiese Parallele ist, dass der HSV ja für mich abgestiegen ist, auch weil er sich immer in Europa gesehen hat und gar nicht gemerkt hat, wie wirklich der Arsch in der ersten Liga langsam weggebrochen ist und wie sie dann immer dann ausgezehrter runtergingen. Und das sehe ich bei uns eben bei St. Pauli genauso. Wir haben nicht gesehen, dass wir haben uns immer, sagen wir mal, Top 25 Block, ohne zu sehen, dass es wirklich die Substanz nachher für die zweite Liga fehlt. Und das haben wir jetzt. Jetzt werden wir versuchen, das zu korrigieren in der Winterpause. Mal schauen, wollen wir hoffen, dass es gut geht. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir bei St. Pauli einfach auch eine falsche Sicht auf die Realität haben. Dass wir Wunschvorstellungen immer noch haben, die mit der Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Und den Preis, den zahlen wir jetzt. Und dieser Platz 17, den wir gerade haben, natürlich ist der Pech und so weiter dabei, aber der kommt nicht von umsonst. Und das hat nichts mit Oke zu tun. Das hat mit einem Anspruchsdenken zu tun, der mit dem neuen Stadion gekommen ist. Also mit einem Anspruchsdenken, der einfach nicht gesund ist, mit einer mangelnden Dankbarkeit dafür, zweite Liga spielen zu dürfen. Amen.
Ja, ich überlege gerade, ob ich das genauso sehe. Ich glaube, ich könnte vieles unterschreiben. Aber ich fand eine Geschichte, die du gesagt hast, einfach extrem wichtig, auch im Rückblick auf das Jahr 2020. Da ruft gerade meine Frau an.
Schneiden wir raus.
Nein, das schneiden wir nicht raus. Ich grüße sie jetzt. Hallo Frau. Und ihr könnt ja gleich weiterreden und ich rufe sie kurz zurück. Aber ich wollte euch noch erzählen, dass ich einen Ausspruch von dir sehr wichtig fand 2020, dass du gesagt hast, der FC St. Pauli ist einer der Vereine und lustigerweise scheint es ja für den HSV nicht zu gelten, was wir auch gleich noch kurz besprechen können, ist einer der Vereine, die natürlich mit einem riesigen Malus in die Spiele, vor allem in die Heimspiele gehen, wenn keine Zuschauer da sind. Und wenn wir diese sozusagen aus der Nostalgie etwas ziehen, nämlich dass das Millerntor und der Millerntor Roar in der Lage sind, Spiele zu entscheiden, also aus einem knappen Unentschieden einen Sieg zu machen, aus eine Niederlage abzuwenden oder vielleicht sogar irgendwie die Boys in Brown auf einer Welle zu tragen, die wie gegen Freiburg seinerzeit ein 5:0 ermöglicht bei einem Verein, der in der Saison noch aufgestiegen ist, wo die auch gedacht haben, was war das jetzt? Mhm. Also fahren nach Hause und denken, da muss ich jetzt so schnell nicht wieder hin. Das schaffen wir in Corona-Zeiten nicht und deswegen finde ich tatsächlich.
Ja, es kommt noch verstärkend hinzu, aber.
Würde ich sagen, das kann sogar der stärkste Faktor sein, aus meiner Sicht. Und lustigerweise geht es ja dem HSV nicht so, der ja über 50.000 Leute im Stadion hat und wo man vielleicht auch sagen könnte, der könnte das an guten Tagen auch.
Ja, wobei der Kader vom HSV ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Hausnummer als sowohl finanziell, aber auch vom sportlichen Potenzial als der Kader vom FC St. Pauli.
Ist eine Motivationssache, glaube ich, oder? Wenn man als Team in der zweiten Bundesliga gegen den HSV spielt, hat man natürlich, gibt man 180%, um da irgendwie.
Bei der HSV, ich glaube, was du gesagt hast, dass man sagt, ey, man fühlt sich jetzt vielleicht schon, glaube nach 12 oder 13 Spieltagen, die wir jetzt haben, schon wie ein Aufsteiger. Das ist halt die größte Gefahr, die der HSV hat. Und das merkst du ja auch schon in der Presse hier, dass man schon denkt, wir sind ja quasi schon aufgestiegen. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr für den HSV und für die Mannschaft, diese unsägliche Erwartungshaltung, als zu sagen, ihr müsst euch das erstmal verdienen.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, der Druck ist höher als nie zuvor, weil wenn man sich jetzt auch mal anguckt, was da in der ersten Liga.
Das ist eine andere Frage, was dann passiert. Aber ich glaube, der HSV hat gar keine andere Wahl. Also ich glaube, die Frage, ob du mit der Mannschaft, die sie jetzt da ist, in der ersten Liga bestehen wirst, ich meine, die ist theoretisch, weil meiner Ansicht nach muss der HSV aufsteigen, sonst ist es wirklich zappenduster finanziell. Bisschen zur Insolvenz. Und da kann auch die Stadt Hamburg den HSV nicht mehr retten. Also
ja. Nee, aber was ich meine, ist wirklich, wenn die das nicht schaffen, jetzt aufzusteigen, ja, kommt im nächsten Jahr vielleicht Werder Bremen, wer weiß. Ne? Und dann musst du mit Werder Bremen um den Aufstieg kämpfen. Und okay, das ist sozusagen, ja, ja, die Chance, ja, ist jetzt noch
die,
da.
Diese Saison ist sie, ja. Ja.
Und deswegen sage ich, ist der Druck so hoch, weil ja, natürlich Hamburg als Medienstadt, da wird irgendwie immer.
Ja, das ist aber genau das Ding. Ich habe, glaube ich, auch noch nie einen Verein gesehen, außer St. Pauli. Der Unterschied zu St. Pauli ist der beim HSV oder eine Stadt gesehen, wo so viele Leute eigentlich keine Ahnung vom Fußball haben, aber mitreden wollen. Und beim HSV war das dann eben sehr, sehr stark in den letzten Jahren der Fall. Und ich glaube, das macht sich jetzt bei St. Pauli auch langsam bereit. Wobei, wir hatten noch nie den Anspruch, das, aber so Diskussionen bei uns, gibt es im Vorstand genügend Leute, die Ahnung haben vom Fußball und all so ein Käse? Ja, wozu hast du festangestellte Sportdirektoren und Trainer, die du auswählst und die dann den Job zu machen haben? Es ist letzten Endes ein Verein und ich erwarte nicht vom Vereinspräsidenten, dass er der bessere Sportdirektor oder der bessere Trainer ist und da mitmachen darf. Also ich glaube, das macht sich bei uns jetzt auch langsam breit, dass irgendwelche Stimmen, die genau wissen, welche Taktik, welche Spieler gekauft werden müssen, was überall, wie schon erwähnt, im Nachwuchsleistungszentrum falsch läuft und. Das ist einfach, ich sag mal, ridiculous, ne? Das ist lächerlich. Das war nie Thema und sollte auch nie Thema sein. Ich wünsche dem HSV oder der Stadt Hamburg alles Gute, dass es mit dem Aufstieg klappt, aber und dass wir vor allen Dingen das Derby, das vielleicht dann letzte für lange Zeit, nicht verlieren.
Jetzt werden wir nicht verlieren.
Das werden wir nicht verlieren.
Nein, das
ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir absteigen werden. Wie gesagt, ich habe ja die Theorie, dass wir drei Vereine haben, die behindert lassen werden: Braunschweig, Würzburg und Sandhausen. Und da bin ich guten Mutes, dass wir den 15. Platz holen werden. Und
also das Einzige, wo ich mich festlege, Jakob, das Einzige, wo ich mich festlege, ist, dass der HSV aufsteigt.
Nur der HSV?
Nee, nicht nur der HSV, sondern noch einer.
Aber nicht wir.
Ich glaube auch nicht, dass der HSV die Relegation gewinnt, die würde er verlieren. Wahrscheinlich gegen
Werder Bremen gegen HSV
oder Schalke.
Oder? Das wäre doch mal ein Relegationsspiel.
Ja, das hättet ihr ja fast letztes Jahr geschafft, ne?
Das war ganz knapp,
ja. Das war knapp, aber ich glaube, es wäre diesmal Schalke gegen den HSV, wäre auch ganz lustig.
Oh ja, Schalke gegen HSV, ja.
Sag mal, Werder Bremen, sind die eigentlich da unten gerade?
Nein, die haben schon ein paar Punkte gesammelt, also die müssten schon schwer einbrechen.
Das gerade mit Schalke, ne?
Ja, Schalke hat schwer zu kämpfen, also.
Aber trotzdem, was ich damit meine, das ist auch ein Traditionsverein und das wäre doch schade, wenn der jetzt auch noch irgendwie bankrott geht. Oder? FC Schalke.
Ach so, Schalke, ich dachte, du redest vom HSV.
Naja, also wer mit Putin Geschäfte macht in der Art und Weise und sich damit die Champions League Träume finanzieren lassen will, der hat eine ganze Menge dazu beigetragen, dass er da jetzt ist, wo er ist.
Obwohl die ja nur, anders als bei Dortmund, glaube ich, der wurde mir mal erklärt, ist das ja nur in Anführungszeichen ein Sponsor.
Ja, aber der Sponsor, die pumpen da so viel Geld rein, wenn Gazprom morgen weg wäre, dann hätten die ein wahnsinniges Liquiditätsproblem.
Ja, aber ist das nicht bei jedem Verein so? Ist das nicht auch historisch gesehen bei Bayern München und Adidas
ja,
so?
Ja, historisch, aber nicht jetzt. Klar, auch Bayern München kriegt Probleme, aber gerade zu Corona-Zeiten. Aber bei Schalke, glaube ich, ist das auch in der jetzigen Situation tödlich. Aber ich glaube, der nächste Investor, wenn da ein Investor gebraucht wird, wird der herkommen. Und hatten wir beim letzten Podcast ja schon besprochen. Und die Zeit der Investoren der Bundesliga steht bevor, weil da wird kein Traditionsverein pleite gehen, auch der HSV nicht. Wenn es Kühne nicht ist, irgendeiner wird da sein Geld reinstecken. Und
Ich hab mich ja gefragt, warum ausgerechnet arabische Airlines den Fußball so sponsoren. Das war so eine der Fragen, die einen so in diesem Fußballjahr 2020, wo man ja sowieso nichts von dem hatte, was jetzt Fußballkultur für einen ausmacht. Also du bist jetzt kein Stadiongänger, Jakob, du kannst es also nicht so richtig nachvollziehen, was also ich kann mit Fußball, den ich im Fernsehen sehe, nichts anfangen. Also das ist für mich ein Surrogat, ein Placebo, das ich mir irgendwie per Sky Sub epidermal oder wie es heißt, ins Auge spritze. Ich kann auch Auswärtsspiele, ja, da kann ich mich begeistern oder aufregen. Also so diese erste, so diese Reptiliengehirn-Emotion, die kriege ich noch hin. Aufregung, Wut, Hass, Freude, Schadenfreude, so die kriege ich alle noch hin. Aber so alles das, was Kultur ausmacht, kriege ich nicht hin, wenn ich nicht im Stadion bin. Das geht, funktioniert nicht. Und das ist ein
interessanter Punkt. Für dich schon, das ist vollkommen gut für dich, ne? Du guckst das dann im Fernsehen und gut ist.
Ich gucke das im Fernsehen und es reicht mir.
Und das ist auch eine Frage dann der Generation, glaube ich. Also ich meine, zum Beispiel ist es ja auch so, weil du sagst in Dauerkarte, ich glaube zum Beispiel Leute in Jakobs Alter, die würden bei St. Pauli gar keine Dauerkarte kriegen.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Und ich glaube, das Durchschnittsalter, wenn du dann mal das Durchschnittsalter unserer Dauerkartenbesitzer anschaust, das ist erbärmlich, nicht erbärmlich, mein Gott, das ist wieder wert. Nein, das ist sehr alt, relativ sehr alt. Und wir vergreisen ja immer mehr in der Fanschar und wundern uns aber dann, wenn die jungen Leute dann sagen, ja gut, okay, dann gucke ich mir das eben auf Sky an oder ich mache eben ganz was anderes oder gucke mir E-Football oder, wie heißt das so schön, E-Soccer?
E-Sport
heißt das. E-Sport heißt das jetzt, okay.
Ist der Gattungsbegriff.
Mach irgendwas mit E-Sport. Das ist dann ja auch kein Wunder eigentlich. Im Grunde müssten wir bei St. Pauli auch hingehen und jedes Jahr einen Teil der Dauerkarten, die wir haben, also sprich dieser 16.000, die wir da ausgeben, wie in der Süd, müssten wir einziehen und neu herausgeben an Leuten, die jünger sind.
Ja, das wäre eine gute Idee, das wäre aber eine Maßnahme, wo du dich als Präsidium sofort selbst entlassen darfst.
Ja, aber das ist...
Weil das Vereinsestablishment ist eben 50 plus und hat das Sagen einfach.
Ja, deswegen, jetzt bin ich mal ganz zynisch, das wäre natürlich der Abstieg eine Riesenchance. Weil beim Abstieg würden wir sicherlich von den 16.000 dann schon vielleicht 10-20% der Dauerkarten verlieren.
Das stimmt. Also die Leute, die heute die Ansprüche stellen, weil das NLZ nicht gut genug arbeitet und überhaupt der Sportvorstand sofort entlassen gehört, zusammen mit Oke auch, die das sogar auf digitalen Mitgliederversammlungen sich nicht entblöden, sowas zu fordern, die wären wir los. Das stimmt. Also wir sind schon beim nostalgischen Vor. Wir sind ja jetzt zwischen den Jahren. Wir sind ja sozusagen entspannt. Wir wissen gar nicht, welchen Wochentag wir haben. Wir wissen noch nicht mal, welche Uhrzeit wir haben. Es ist ja sowieso immer dunkel, bis auf die 4 Stunden zwischen Frühstück und Sonnenuntergang. Haben wir sozusagen das Jahr 2020 eigentlich schon gebührend abgefrühstückt? Oder und sind wir schon bei der Future? Oder noch nicht?
Ja, es kann ja nur besser werden. Ich glaube, in der Gesamtjahrestabelle 20 wären wir auf alle Fälle abgestiegen mit der Rückrunde, die wir hatten. Und dieser Hinrunde, glaube ich, da haben wir so einen Abstiegsplatz ziemlich sicher, ne? Also die Rückrunde mit Jos war ja eben nicht so prickelnd. Jetzt die Hinrunde mit Schulle. Das zusammengenommen prädestiniert uns für einen Abstiegsplatz. Insofern kann 2021 nur besser werden.
Ja. Also für den ersten St. Pauli wird es besser, weil wir was machen, weil wir jetzt gewinnen.
Nee, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sollten mal gegen die da unten gewinnen. Das ist unser Problem. Habe ich letztes Mal gesagt, da oben haben wir gar nicht das Problem. Wir müssen mal gegen die da unten gewinnen.
Na, dann haben wir ja Glück, dass wir gegen die da oben spielen. Wir spielen gegen Bochum, gegen Kiel.
Ja, das ist gut. Da holen wir eher Punkte als gegen Würzburg und Braunschweig.
Ja. Die können sich schon mal warm anziehen, die Kieler. Das sage ich jetzt hier nochmal.
Ja, ich bin ja
auch, weil ich, auch weil ich ja, spätestens Ende März, Anfang April wieder nach Strande muss. Und wenn die dann immer noch da oben rumjuckeln und wir immer noch da unten und haben womöglich das Spiel noch verloren, dann wird das ein hartes Frühjahr für mich, ehrlich gesagt. Hab ich keine Lust.
Aber ich sehe schon, Jakob, Kiel ist auch beim HSV nicht beliebt.
Ja, das ist natürlich auch ein klassisches Nordderby und Kiel hat dem HSV auch das ein oder andere eingedrückt, warum die jetzt überhaupt noch in der zweiten Liga sind. Von daher drücke ich die Daumen, dass das was wird gegen Kiel.
Guck mal, die HSV drücken uns die Daumen, dass wir den Kieler SV, die Störche, wieder nach Hause schicken, wo sie hingehören.
Ja.
Obwohl, wieso man Kiel jetzt mit Störchen gleichsetzt und nicht mit Fischsprotten?
Weil die roten Stutzen haben.
Ach, guck mal, das wusste ich auch nicht.
Weil die rote Stutzen haben.
Rote Stutzen, rote Hosen haben wir doch irgendwie noch was gemeinsam. Also nicht wir, sondern die.
Nein, die haben ja praktisch blau, weiß, rot.
Ja, wie die Flagge von Schleswig-Holstein. Ja,
das ist nämlich Holstein Kiel. Sie haben die rote Stutzen. Die roten Stutzen, deswegen heißen die dann so die
Störche. Wie die Beine von die Störche.
Ja,
genau. Jetzt habe ich das erst, ich habe das wirklich jetzt erst begriffen. Danke, Markus. Ja, genau. Guck mal, dieser Podcast bildet auch.
Genau wie der HSV die rote Hosen sind. Wenn man sich dauernd fragt, bei Blau-Weiß-Schwarz-Vereinsfarben, warum haben die eigentlich rote Hosen an?
Weil die vom Storch in den Arsch gebissen wurden, irgendwann.
Ja, genau. Der Storch hat die Stutzen.
Wie war das nochmal mit dem Storch?
Er hat ihn hinter gewesen, ne?
Irgendwas hat er mit dem Moas zu tun, auf jeden Fall.
Nein, du weißt ja, die haben halt die Stadtwappen von Verein, die Wappen, ich weiß nicht, Wappen, die Farben von Hamburg. Rot-Weiß.
Ja, stimmt.
Ja, deswegen sind es die Rothosen. Weil es eben der erste Hamburger Verein war, der wirklich stadtübergreifend irgendwo Fußball gespielt hat.
Guck mal, da muss man einen Kölner fragen. da muss man einen Kölner fragen, um das Naheliegendste selber zu begreifen, ne?
Ja, es war genau wie im FC Köln, ne? Es war der erste. Der hat es aber irgendwie 20 Jahre später erst gemacht.
Und es wollte St. Pauli auch, ist aber ein Matsch gefallen vorher. Und dann haben sie gesagt, okay, nie mehr braun. Nee,
St. Pauli wollte immer schon, so, es war ein klassenbewusster Stadtteilverein. Wobei klassenbewusst ist gut. Das war ja eher so ein kleinbürgerlicher Verein.
Ja.
Es war ja nicht irgendwie ein Arbeiterverein.
Da waren Schlachter und Schuster und
genau.
Dreher.
Wie hieß das Stadion nochmal? Wilhelm-Koch-Stadion.
Ja, so hieß das mal.
Ja, Wilhelm-Koch-Stadion.
Ja, hat man jetzt vergessen. Wer das war, muss man im Museumsverein nachbügeln, nachgucken.
In dem Männergesangsverein da?
Ja.
Männermuseumsverein, MMV.
Wie feiert denn die Mannschaft Silvester? Wie feiert der HSV Silvester?
Traditionell, glaube ich, hier in Altona beim Italiener erstmal.
Ach.
Aber ich weiß nicht, ob das was. Nee, ist das Silvester oder nach.
Und der hat doch geschlossen. Oder darf man das jetzt nochmal
öffnen? Nee, jetzt natürlich nicht. Aber deswegen sage ich, also normalerweise sind die in Altona, am Altona Bahnhof bei diesem Italiener immer. Aber ich weiß nicht, wann das immer ist. Ist das zu Silvester oder ist es zum, also einmal im Jahr auf jeden Fall. Aber was sie dieses Jahr machen?
Ja. Wo feiern wir?
Das war sie nicht.
Na, Kollaustraße am Trainingsplatz.
Wahrscheinlich gibt's
Sonderschichten.
Würstchen und Senf.
Würstchen und Senf von Salzbrenner. Extra.
Das war ja tatsächlich eine der schönsten Geschichten, die man so lernt, wenn man in Hamburg morgens um 8 am Sonntag auf irgendwelchen wildfremden Plätzen beherbergt wird. Da gibt es dann zum Beispiel in Schenefeld gibt es dann thailändischen Gurkensalat und also reichlich ausgefallene Speisen. Von Vorspeise über Hauptspeise über Nachtisch, sehr viel Nachtisch, Sahnetorten. Aus diesem, also alles, was der Thermomix hergibt, gab es in Schenefeld. Und in Neuwiedental gab es Kaffee aus der Kanne. Und Brötchen mit Servelatwurst
also
für 30 Cent.
Wenn ich das wieder höre, das macht einen so richtig Lust auf den Amateurfußball.
Ja, oder? Ja. Ich sag dir, da lernst du Hamburg kennen und du weißt, Gastfreundschaft zu schätzen und jeder gibt das, was er kann. Und ich weiß gar nicht, was ich geiler fand, sozusagen den Thermomix Overkill in Schenefeld von, also wirklich Klischee, Hausmodis, die denn so, die sozusagen, da kommt ein und hast du Besuch, den wollen wir mal zeigen, was der Thermomix so kann. Und oder in Neuwiedental, wo du.
Pauli Pop Podcast. Pauli Pop.